Liebe Freunde, ich habe ja nichts gegen die Diskussion. Ganz im Gegenteil, ich habe hier jeden Abend nur eine halbe Stunde Redezeit und den restlichen Teil des Abends verbringe ich ja damit, dass ich mit euch diskutiere. Kann also keiner behaupten, ich wäre ein Diskussionsmuffel. Also ich diskutiere gerne auch mit denen, die schon den ganzen Abend so geistig ihre Ärmel aufkrempeln, um mich hinterher auseinanderzunehmen. Aber auch im zweiten Teil, wo ich mit euch rede, geht es mir um genau dasselbe wie im ersten Teil, wo ich jetzt zu euch rede. Ich möchte, dass ihr euch für Jesus entscheidet. Und nun habe ich beobachtet, dass manche die Diskussion gerade dazu benutzen, um sich vor dieser Entscheidung zu drücken. Die diskutieren hartnäckig über die Frage, ob es auf Mars außerirdische Intelligenzen gibt und wenn ja, was das für unseren Christenglauben bedeutet. Aber sie sagen nicht, wie sie zu dem Angebot stehen, was wir hier machen. Sie äußern sich nicht dazu, wie sie zu Jesus stehen. Und dann gibt es welche, die verstecken sich dauernd hinter irgendwelchen Fragen. Zum Beispiel kam mal ein Mädchen, das war in einer anderen Jugendwoche, die kam zu einer unserer Mitarbeiterinnen und fragte sie, ob sie ihr mal erklären kann, was das Wort Amen bedeutet. Das Lied, was wir vorhin gesungen haben, Amen. Nun ist es ja manchmal tatsächlich wichtig, dass man die Bedeutung solcher Wörter kennt. Zum Beispiel war da mal ein Mann, der verkaufte ein Pferd und dieser Mann, der das Pferd verkaufte, war ein Pfarrer, also war das Pferd ein frommes Pferd. Das reagierte nicht wie andere Pferde auf Hott und Hü und Brr und so, sondern so erklärt der Pfarrer beim Kauf, wenn Sie losreiten wollen, sagt er zu dem Käufer, dann müssen Sie sagen Gott sei Dank und wenn Sie anhalten wollen, müssen Sie sagen Amen. Ist gebongt, sagt der Mann, steigt auf das Pferd, sagt Gott sei Dank und geht das los, erst im Trab und dann im Galopp und das ist ein wunderschönes Pferd, das fliegt nur so über die Felder, ein herrlicher Ritt, es geht den Weg lang auf die Kiesgrube zu und jetzt wird der Weg immer schmaler und es geht immer mehr in die Grube rein, wo es dann den Abgrund runter geht und jetzt möchte der das Pferd anhalten und macht immer brrr und hat er das Wort vergessen, was er da sagen soll, er war lange nicht mehr in der Kirche und es fiel ihm nicht mehr ein und er schreit immer halt, halt, brrr. Das Pferd reagiert nicht darauf und galoppiert immer weiter. Und kurz vor dem Abgrund, da fällt es ihm ein, er schreit Amen. Und da steht das Pferd. Und da zieht das Taschentuch aus der Tasche und sagt, Gott sei Dank. Also, ist angekommen, ja? Also ihr seht, manchmal, da kann das Wort Amen und die Kenntnis eines solches Wortes wirklich wichtig sein, aber für das junge Mädchen, was da zu unserer Mitarbeiterin kam, also, und die dann nach dem Sinn von Amen fragte, da war das bestimmt keine lebenswichtige Frage. Die Mitarbeiterin hat ihr das erklärt, was das bedeutet. Amen heißt ja, so ist es. Es ist eine Bestätigung. Und das Mädchen hat sich bedankt und geht. Gespräch beendet. Als sie schon am Gehen ist und sich schon rumgedreht hat, da sagt die Mitarbeiterin noch zu dem Mädchen, ich wünsche dir, dass du immer ein lebendiges Verhältnis zu Gott hast. Und da dreht sie sich um, fängt an zu heulen und da geht das Gespräch überhaupt erstmal los. Und jetzt dreht es sich nicht mehr um die Wissensfrage, was Amen heißt, sondern um die Gewissensfrage, wie dieses Mädchen zu Gott stand. Die Mitarbeiterin hatte ganz genau erkannt, das Problem dieses Mädchens war nicht rauszukriegen, was Amen heißt, sondern das Problem dieses Mädchens war, Frieden mit Gott zu kriegen. Darum ging's. Das steckte hinter ihrer Frage. Und genauso ein Typ wie dieses Mädchen kommt mal zu Jesus. Bloß mit dem Unterschied, dass es kein junges Mädchen ist, sondern es war ein alter Mann, ein alter Professor, der hieß Nikodemus. Was seine äußeren Lebensumstände betrifft, war das ein beneidenswerter Mensch, der war reich, der war ein Spitzenfunktionär des jüdischen Staatsapparates, ein gelehrter Professor. Höher als er konnte man nicht steigen, mehr als er konnte man im Leben gar nicht erreichen. Eine größere Karriere war nicht drin und trotzdem war der Mann unzufrieden. In unserer Gemeinde, da hat mal ein junger Mann einen Abend gestaltet unter dem Thema Karriere. Und da ging es um die Frage, was ist wichtiger, Gott oder meine Karriere? Und natürlich sagte der damals in der jungen Gemeinde, Gott ist wichtiger. Dann hat er Gott beiseite gelassen und sich bloß noch um seine Karriere gekümmert. Und diesen jungen Mann habe ich dann später auf der Straße mal wieder getroffen. Und da hat sich herausgestellt, der hatte alles erreicht. Der hatte Karriere gemacht. Der hatte alles erreicht, was man in seinem Lebensalter haben konnte. Der hatte eine Frau, der hatte eine Wohnung, der hatte einen Studienplatz. War alles da. Und trotzdem war er unzufrieden. Der hat nur gemeckert. Der hat nur genölt. Er hat nur geschimpft. Er hatte keinen Frieden. Mit allem hatte er Schwein, bloß Glück hat er keins gehabt. Denn zum Glücklichsein, da gehört offenbar mehr als eine Frau und eine Wohnung und ein Arbeitsplatz. Man hat ja bloß meistens keine Zeit, über das alles nachzudenken. Am Tage muss man arbeiten, am Abend muss man fernsehen. Aber in der Nacht, wenn alle Apparate ausgeschaltet sind, da kommen einem ja so allerhand Gedanken. Und die Gedanken, die kann man ja nicht einfach so abschalten, wie die elektrischen Apparate. Eines Nachts, da sitzt der Professor Nikodemus in seiner gelehrten Stube. Und er kaut an der Frage, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Was ist denn eigentlich aus meinem langen Menschenleben rausgekommen? Sicher, sagt er sich, ich habe es zu was gebracht, ich habe Karriere gemacht. Das soll mir erstmal einer nachmachen, aber was ist der Sinn von dem Ganzen? Dieser Professor Nikodemus merkt, dass ihm etwas fehlt. Er weiß nicht genau, was es ist. Er merkt nur, in meinem Leben, da fehlt was. Da fehlt das Entscheidende. Und da pustet er kurz entschlossen seine Lampe aus, zieht sich einen Mantel über und schleicht im Schatten der Häuser durch die nächtlichen Gassen von Jerusalem. Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden, der kam zu Jesus bei der Nacht. Der Nikodemus geht zu Jesus, weil er fühlt, dieser Jesus, der hat irgendwie mit dem zu tun, was mir fehlt. Und er erwartet, dass er das von diesem Jesus kriegt. Er geht also mit einer bestimmten Erwartung an diesem Abend zu ihm hin. Genauso wie du mit einer bestimmten Erwartung heute Abend hierher gekommen bist. Du erwartest, dass du heute Abend frei wirst von deiner Angst. Oder frei wirst von deiner Sucht. Von dieser Abhängigkeit von dem Alkohol. Du erwartest, dass du loskommst von deiner Wut, dass du drüber wegkommst über deine Traurigkeit. Du erwartest eine Sinngebung für dein Leben. Und du hoffst, dass du genau das alles bei Jesus findest. Das erwartest du, wenn du hierher kommst. Das gibst du natürlich nicht zu. Im Gegenteil, du protestierst jetzt, und wenn du mit mir reden könntest, dann würdest du sagen, der irrsinnige Pfarrer, ich komme nicht hierher wegen Ihrem Jesus. Ich bin hier rein weg aus Langeweile. Also gut, mein lieber Nico. Wenn ich Nico sage, meine ich dich. Wenn ich Nikodemus sage, meine ich immer den Professor. Also gut, Nico, wollen wir uns nicht streiten. Wir wollen mal lieber gucken, was unser Professor macht. Der macht nämlich ganz genau dasselbe wie du. Der gibt mit keiner Silbe zu, dass er ein Problem hat. Kein Wort, dass er sich wundscheuert am Leerlauf seines Lebens. Dass er sich danach sehnt, ein anderer Mensch zu sein. Nur bloß nicht zugeben, dass er Hilfe braucht oder ein Heiland, ein Erlöser, ein Retter. Bloß nicht den Eindruck wecken, er hätte ein seelsorgerliches Gespräch nötig. Überhaupt nicht. Professor Nikodemus ist gekommen, um ein bisschen zu plaudern, möchte mal ein bisschen diskutieren. Will sich mal ein bisschen unterhalten mit diesem Jesus. Ein kleines theologisches Gespräch führen unter Fachleuten. Mehr nicht. Statt also die Frage zu nennen, die ihn da nachts nicht schlafen lässt, da fängt er an, von dem zu reden, was er weiß. Meister, sagt er zu Jesus, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, außer wenn Gott mit ihm ist. Ihr seht, der Mann hat eine ziemlich hohe Meinung von Jesus. Aber Jesus sucht nicht Leute, die eine hohe Meinung von ihm haben, sondern er sucht Menschen, die ihn lieb haben. Und deshalb geht Jesus, weil er keine Bewunderer sucht, sondern weil er Nachfolger sucht, geht er auf diesen höflichen Wortschwall dieses Bewunderers mit keinem Wort ein. Sondern Jesus beantwortet die Frage, die den Nikodemus in Wirklichkeit interessiert. Also die Frage, Jesus, wie werde ich ein neuer Mensch? Wie finde ich in meinem Leben einen Sinn? Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, nur wer von Neuem geboren ist, kann Gottes Reich sehen. Also mit anderen Worten, Jesus stellt dem Professor die Frage, vor der sich so viele Christen, auch christliche Profis und Professoren so fürchten. Nämlich die Frage, bist du wiedergeboren? Das heißt auf Deutsch, bist du bekehrt? Da gibt es unter den Christen, vor allem unter den Professoren, welche, die fangen jeden Satz an mit dem Wort, wir wissen. Die stochen in der Bibel rum und sagen, wir wissen, dass Jesus das gesagt hat und das hat er nicht gesagt. Wir wissen, dass dieser Satz echt oder dieser Satz unecht ist. Wir wissen. Eine von denen, die auch alles ganz genau weiß, das ist die Frau Professor Dr. Eta Linnemann von der Universität Marburg. Das ist eine Bultmann-Schülerin, eine entschiedene Vertreterin der modernen Theologie. Das heißt, sie ist es nicht, aber sie ist es gewesen. Denn vor ein paar Jahren, da hat die einen Anschlag gemacht am Brett der Theologischen Fakultät Marburg und hat ihren Studenten Folgendes bekannt gegeben. Ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und der auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Brüder und Schwestern die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin. Und ich erkläre alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Ich kann nicht länger versuchen, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist mein Denken verwandelt. Diese Frau Professor Linnemann, die hat die Erfahrung gemacht, dass man in Gottes Reich nicht kommt durch viel Wissen, sondern durch Wiedergeburt. Wiedergeburt heißt dasselbe wie Bekehrung. Und dieser Ausdruck macht deutlich, dass es da um etwas geht, was ich nicht selber machen kann. Man kann sich ja nicht selber gebären, sondern man wird geboren. Das neue Leben, das ist ein Geschenk von Gott. Wiedergeburt ist also dasselbe wie Bekehrung. Und bekehrt bist du, wenn du Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst. Wiedergeboren bist du, wenn du ernst machst mit der Tatsache, dass Gott dein Vater ist. Und ein Kind Gottes bist du, wenn du weißt, Gott liebt mich und wenn du diese Liebe weitergibst. Das kommt also gar nicht darauf an, dass du hinter alle Geheimnisse und alle Dogmen der Kirche gerätst. Dass du alle Fragen, die in der Bibel sind, erstmal verstehst. Es kommt auf deine Wiedergeburt an. Denn eine Geburt, das ist ja kein Gedankending, sondern das ist die Grundtatsache des Lebens. Gott möchte, dass du lebst, verstehst du? Jesus sagt, Johannes Evangelium 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass ihr ein Leben habt, das euch voll befriedigt. Er möchte, dass du jetzt ein sinnvolles Leben hast. In der Ewigkeit ein ewiges Leben. Und wenn du merkst, dass du verkehrt gelebt hast, ohne Gott, dann bietet Gott dir an und sagt, du kannst bei mir einen Neuanfang machen. Ich ermögliche dir einen neuen Start. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in Gottes Reich kommen. Eigentlich müsste der Nikodemus jetzt sagen, ja Jesus, du hast recht. so alt ich geworden bin, ich habe ganz falsch gelebt. Ich brauche einen neuen Start. Aber statt das Einzige zu tun, was er jetzt tun müsste, nämlich Jesus sein Leben übergeben, da fängt er an zu diskutieren. Als Jesus dem Nikodemus die Frage nach der Bekehrung gestellt hat, da ist der Herr Professor bereits am Ende mit seinem Wissen. Auch mit seinem Begreifen. Er begreift bloß noch, dass hier von etwas Unbegreiflichem die Rede ist. Und da verlegt er sich aufs Diskutieren. Und zwar auf eine so primitive Weise, dass man sich wundert, wie ein gebildeter Mensch solchen Schwachsinn produzieren kann. Das ist mir oft aufgefallen in Gesprächen, dass gebildete Leute, wenn man auf das Thema Gott zu sprechen kommt, ein Mist zusammenreden, dass es einem wirklich schaudert. Auf das Stichwort Wiedergeburt, da antwortet der Professor Nikodemus, Vers 4, wie kann ein Mensch wiedergeboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Ich denke, wenn ein kluger Mann eine Sache derartig grotesk missversteht und solchen Unsinn redet, im Leib der Mutter zurückkehren, da beweist er nur, dass er sehr gut verstanden hat, worum es hier geht. Der Nikodemus hat Jesus sehr genau verstanden. Er versteht, umkehren soll ich nicht in den Mutterleib, sondern zu Gott. Der spürt, jetzt hat Jesus mein Herz angerührt. Aber er biegt das mit dem Verstand ab. Er merkt, jetzt müsste ich Jesus mein Leben geben. Aber vor diesem Schritt, da zuckt er zurück. Er will erst noch mal drüber reden. Und deshalb fragt er also, wie ist denn das möglich? Ich bin ein erwachsener Mann, wie kann ich noch mal von vorne anfangen? Wie kann ich meine Vergangenheit auslöschen? Wie kann ich über meinen Schatten springen? Statt also Jesus sein Leben auszuliefern, fängt er an mit einer Diskussion über das Wie. Ich habe es schon gesagt, nichts gegen Diskussionen und nichts gegen Fragen. Ich finde, es müsste viel mehr gefragt und viel mehr diskutiert werden. Und wir bieten euch ja im zweiten Teil an, dass wir miteinander Fragen klären und diskutieren. Bloß, Freunde, zu Jesus kommst du nicht durch Diskussionen. Wir können miteinander diskutieren, das ist schön und nützlich, aber ein einziges Gebet bringt dich schneller zu Jesus als eine ganze Woche Diskussion. Die Diskussion ist die letzte Zuflucht von denen, die sich nicht klar und eindeutig für Jesus entscheiden möchten. Und die Frage nach dem wie ist das möglich? Das ist die typische Frage von denen, die Zuschauer bleiben wollen. Die dem Hochspannungsdraht Jesus nicht zu nahe kommen möchten. Das habe ich oft beobachtet in solchen Gesprächen, bei solchen Evangelisationen. Da sind Menschen, die sind von der Botschaft gepackt. Die sind angesprochen. Die haben den Kraftstrom Gottes gespürt. Die wissen genau, wenn ich jetzt zugreife, da wird mein Leben verwandelt. Aber sie haben Angst, diesen Schritt zu tun. Sie haben Angst, zuzugreifen. Und dann versuchen die, sich aus der Affäre zu ziehen, indem sie anfangen zu diskutieren. Und die kommen dann hinterher zu mir oder zum Jörg oder zu irgendwem und dann sagen die, also, was ihr hier so macht, das gefällt mir, ist gut, ich staune. Und was du heute gesagt hast, ist eigentlich alles okay. Ich finde auch den Jesus in Ordnung, von dem du da redest. Aber, pass auf, jetzt kommst, aber heißt dann, ich habe noch mal eine Frage. Wie kann das sein, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wie kann ein Wunder geschehen? Wie kann ein Toter auferstehen? Wie kann sich einer, der 20 Jahre als Atheist erzogen worden ist, plötzlich zu Gott hinwenden? Wie kann überhaupt einer, nachdem er eine einzige Predigt gehört hat, sich bekehren? Solche Zettel sind immer im Fragekasten. Ich habe ein Jahr gebraucht, um zu Christus zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand in einer halben Stunde, in Klammern Predigt, bekehren lässt. Ja, wie das sein kann, dass einer sich durch eine Predigt bekehren lässt, das kann ich auch nicht erklären. Ich kann nur sagen, es ist so. Es gibt Menschen, die haben eine lange Entwicklung durchgemacht, bis sie zur Bekehrung hingekommen sind. Und die brauchen Jahre und manche brauchen Jahrzehnte, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber es gibt in der Bibel viele Beispiele, dass Menschen durch das Anhören einer einzigen Predigt, die noch nie das Wort Gottes gehört hatten, zum Glauben gekommen sind. Der Petrus hat gepredigt und 3000 Menschen sind getauft worden nach seiner Predigt. Der Apostel Paulus hat gepredigt in Athen, wo noch nie ein Wort von Jesus geredet worden ist, und viele haben sich bekehrt. Und es gibt nicht nur Beispiele aus der Bibel, es gibt viele Beispiele aus der Erfahrung. Wie das sein kann, das kann ich dir nicht beantworten, weil Jesus diese Frage nicht beantwortet hat. Ich kann dir nur sagen, wenn du hier sitzt in der Kirche und wenn du das gut findest und wenn du getauft bist und ein Kreuz am Hals hast und dich einen Christen nennst, dann nützt dir das alles nichts, wenn du nicht bekehrt bist. Wenn du nicht bekehrt bist, kommst du nicht in Gottes Reich. Jesus, der sagt am Schluss dieses Kapitels im Vers 36, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer nicht an mich glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Entweder du bist wiedergeboren oder du bist verloren. Wer nicht geboren ist, lebt nicht. Geburt ist lebensnotwendig. Und wer nicht wiedergeboren ist, hat das ewige Leben nicht. Wiedergeburt ist lebensnotwendig, heilsnotwendig. Die Rede von der Wiedergeburt ist nicht eine Spezialmacke von ein paar besonders Frommen. Das ist nicht eine Extratour von ein paar fanatischen Evangelisten, sondern das hat Jesus selber gesagt. Er sagt, nur, wer wiedergeboren ist, kann in Gottes Reich kommen. Und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, bist du wiedergeboren? Bist du bekehrt? Kannst du auf diese Frage ein sofortiges, ein klares Ja sagen? Ich habe dich nicht gefragt nach deinem Bekehrungstermin, sondern ich habe dich gefragt, ob du bekehrt bist. Wenn mich ein Mensch sowas fragt, dann kann ich ihm sofort ein Ja darauf sagen, obwohl ich einen Bekehrungstermin zum Beispiel nicht nennen kann. Weil der Jörg vor ein paar Tagen erzählt hat, wie das bei ihm war, will ich auch erzählen, wie das bei mir war. Ich bin eine christliche Normalgeburt mit Spätzündung. Ich bin aufgewachsen, genau wie Jörg, in einem christlichen Elternhaus. Ich habe gläubige Eltern gehabt. Ich habe eine Mutter gehabt, die jeden Tag für mich gebetet hat. Ich habe einen Vater, der mit seinen 80 Jahren jeden Tag für mich betet. Auch heute Abend für mich und für euch. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin von meinen Eltern erzogen worden, in den Glauben hineingewachsen, Schritt um Schritt. Und ich kann gar nicht einen bestimmten Tag oder eine Stunde angeben, wo es bei mir geschnappt hätte. Bei mir war es ein langer, langer Prozess. Aber mir geht es so wie den Sklaven in Nordamerika. Wenn man die fragte oder manche, wann hast du Geburtstag, wann bist du geboren? Da sagten die, wann ich geboren wurde, das weiß ich nicht. Aber dass ich lebe, das weiß ich. Und das muss jeder Christ wissen. Wenn du ein Christ bist, musst du es wissen können. Musst du sagen können, ja, ich gehöre zu Gottes Volk. Freut euch, sagt Jesus, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist keine unklare Gefühlssache unserer Glaube, sondern das kannst du und das musst du als Christ wissen. Deswegen frage ich dich, wie ist denn das nun bei dir? Bist du wiedergeboren? Bist du bekehrt? Wenn nicht, dann kannst du ja jetzt, heute Abend, im Lauf der Nacht sagen zu Jesus, Herr, ich möchte zu dir kommen, ich will bei dir bleiben, ich will dein Kind sein. Dann kannst du ja heute in Gottes Reich eintreten. Der Nikodemus war sozusagen fast schon mit einem Bein in Gottes Reich, da kratzt er im letzten Moment wieder die Kurve mit seiner Frage, wie kann man wiedergeboren werden? So ein Professor, der will es immer ganz genau wissen. Gott sei Dank war Jesus kein Professor. Jesus macht es nicht kompliziert. Bei Jesus ist alles ganz einfach. Der lässt sich nicht auf das flache Niveau unserer Diskussion runterziehen. Jesus diskutiert nicht. Gleich gar nicht über die Bekehrung. Gleich gar nicht über das Wie der Bekehrung. Er erklärt nicht umständlich, wie eine Bekehrung möglich ist, sondern Jesus erklärt kategorisch, ohne Bekehrung kommst du nicht in Gottes Reich. Und mit dieser Erklärung will Jesus sagen, ich kann und will dir nicht beschreiben, wie das mit der Wiedergeburt ist. Das kannst du nur erleben. Und wenn du es nicht erlebst, dann wirst du es nicht verstehen. Wenn du es aber erlebst, das heißt, wenn du Christus dein Leben gibst, da fragst du nicht mehr nach dem Wie. Wenn du noch nie verliebt gewesen bist, da kann dir auch keiner beschreiben, wie das ist. Und wenn du mich fragst, wie macht man das, sich verlieben, da sage ich mir, du Döskopf, das macht man nicht, das ist man. Sonst weiß man es nicht. Und so kann auch Jesus dem Nikodemus seine Frage nach dem Wie nicht beantworten. Wie man das macht, neu geboren werden. Er sagt ihm nur, liefere mir dein Leben aus. Und dann wirst du es schon merken. Verstehst du, Nico, das geht nicht um gescheite Gedanken und großartige Argumente. Es geht einfach um die Frage, bist du bereit, nicht bloß über Jesus zu reden, sondern ihm nachzufolgen. Wenn es um den Glauben um Jesus geht, da kannst du nicht vorher alle damit zusammenhängenden Fragen erstmal klären und durchdenken. Wenn das nötig wäre, da wäre ich zum Beispiel noch lange nicht Christ, denn ich habe vieles noch nicht begriffen, was in diesem Buch steht. Das ist weder möglich noch nötig, dass wir vorher alles bereden, bedenken, klären, erfahren, genau wissen. Du kannst nicht sagen, erst muss ich Klarheit haben über alles, wie das funktioniert, und dann komme ich zu Jesus. Das ist genau umgedreht. Komm zu Jesus, gib ihm dein Leben und dann siehst du klar. Das ist genauso wie wenn es ums Schwimmen geht. Solange du noch nicht im Wasser drin warst, weißt du nicht, wie es ist, wenn man schwimmt. Du musst reinspringen. Als unsere Kinder klein waren, da haben wir denen gesagt, wenn ihr schwimmen könnt, da schenken wir euch 5 Mark. Wer das lernt von euch, dann haben wir denen das vorgemacht auf dem Land, wie man das auf dem Trockenen macht, und sind auch im Wasser vor ihren Augen geschwommen mit anderen Leuten. Die haben also gesehen, es geht. Und wir haben denen auch solche Schwimmgürtel und die ganzen Maschinen gekauft und umgeschnallt. Die hatten theoretisch alle Voraussetzungen. Und sie sahen, es geht bei anderen, aber selber haben sie die Erfahrung noch nicht gemacht. Sie trauten sich nicht. Sie hatten noch nicht geschwommen. Dann waren wir mal im Urlaub und dann saßen wir am Ufer von einem See. Wir saßen ein paar Meter weiter hinten und ganz in der Nähe des Ufers, da saß eins unserer Kinder. Und die hatte den Kopf in die Arme gestemmt. Wir sahen sie nur von hinten, wie es da ein bisschen rauchte. Man merkte, ein Entschluss reift heran. Und da hat die lange Zeit, vielleicht eine halbe oder eine Stunde, hat die auf das Wasser gestiert. Und auf einmal steht die auf und sagt, ich gehe jetzt schwimmen. Und tap, tap, tap ist die ins Wasser und schwamm los, die schwamm. Also ich war ganz entzückt, ich habe gleich meinen 5-Mark-Schein gezückt und bin nur wie das Rumpelstilzchen am Ufer auf und ab gesprungen und habe ihr das vor die Nase gehalten. Und geldgierig wie die war, ist die also gerudert. Sie schwamm. Es ging. Siehst du, das ist Bekehrung. Du sitzt auf deinem festen Standpunkt am Ufer. Und vor dir liegt das Unbekannte. Und du weißt noch nicht, ob es dich trägt. Vor dir steht Jesus mit seinem Angebot. Und du weißt es noch nicht, wie es sein wird, mit ihm zu leben. Du erfährst es nur, wenn du aufstehst. Wenn du aufstehst von deinem Standpunkt, deinen Vorurteilen, deiner Vergangenheit, wenn du alles hinter dir lässt. Und wenn du losgehst und dich ihm in seine Arme wirfst, gebe Gott, dass viele von euch diesen Schritt heute tun. Lasst uns beten.
Herr, wir wissen, dass du nicht über uns lachst, über unsere einfältigen Gedanken, die wir uns über dich machen. Und wenn wir in unseren Diskussionen Haken schlagen und dir ausweichen wollen, uns an dir vorbeischummeln, dann wissen wir, dass du uns siehst und erkannt hast und bestimmt manches Mal über uns traurig gelächelt hast, wenn wir dir so ausgewichen sind. Gott, danke, dass du jedem von uns nachgehst. Nicht endlos, aber heute. Hab Dank, dass du jeden ins Herz schließen willst. Hab Dank, dass es in deinem Wort heißt, dass du uns schon immer geliebt hast und dass du uns bei unserem Namen gerufen hast und dass wir dir gehören. Hab Dank, dass das für den Wirklichkeit wird, der sich dir überlässt, der ein Leben mit dir wagt.